Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine Reiterin zu Gast, die auf besondere Weise das verkörpert, worum es bei Winning Talks geht. Leidenschaft für den Reitsport, eine starke innere Haltung und den Mut, sich selbst im Sattel immer wieder neu zu begegnen. Sabrina Steinkamp. Sabrina ist Vielseitigkeitsreiterin, Trainerin C, Immobilienkauffrau und Ehefrau. Sie reitet seit über 25 Jahren und verbindet mit ihrer Stute Pippi etwas, das viele von uns kennen. Echte Partnerschaft, Vertrauen und gemeinsamer Anspruch. In unserem Gespräch geht es heute um ihren Weg im Reitsport, um das, was sie antreibt und darum, wie man Anspruch und Ehrgeiz mit Leichtigkeit und Freude im Reiten verbindet und daraus konstante Performance entstehen lässt. Wir sprechen über Training, Turniere und diese besondere Verbindung zwischen Reiter und Pferd. Und natürlich auch über mentale Stärke und die Mentaltools, die Sabrina im Alltag und im Sattel richtig weitergebracht haben. Sabrina, ich freue mich total, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich habe ja gerade schon ein paar Worte über dich gesagt. Und was möchtest du denn noch ergänzen, so dass unsere Hörerinnen und Hörer ein rundes Bild von dir bekommen?
Ja, vielleicht, du hast gesagt, irgendwie, ja, ich bin 32 Jahre alt, das ist schon irgendwie erschreckend, weil irgendwie habe ich oft das Gefühl, dass ich in meinem Herzen doch irgendwie noch dieses kleine blonde Pferdemädchen bin, was irgendwie diese großen Tiere anguckt mit den schönen braunen Augen und echt, ja, einfach immer diese Tiere anhimmelt und wirklich, ja, eine ganz besondere, ja, Verbindung zum Reitsport eigentlich hat und irgendwie immer, ja, so das kleine Mädchen geblieben ist, was eigentlich diese Faszination behalten hat. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, seit 25 Jahren übe ich diesen Sport aus, das ist schon irgendwie, das kommt einem so lange vor und irgendwie ist es doch nicht so lange und man hat auch nicht das Gefühl, dass man da jemals auslernen kann.
Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich meine, ich bin 44, ich fühle mich auch immer noch wie das kleine Mädchen. Und was ich immer finde, im Reitsport ist ja Alter total egal. Ich meine, da kann man rein theoretisch mit 80 noch Olympia reiten. Das ist ja wirklich besonders im Reitsport.
Ja, das stimmt. Das Jung und Alt begegnen sich ja auch immer wieder. Ne? Also das ist ja gar nicht mal, dass man jetzt irgendwie das in den Klassen wirklich so unterteilen kann oder muss, sondern es ist einfach ein Sport, den man in jedem Alter ausüben kann.
Absolut. Und auch Frauen und Männer zusammen. Auch das ist besonders, finde ich.
Das stimmt, ja.
Du reitest seit über 25 Jahren, du hast es ja gerade auch nochmal betont. Und was bedeutet Reiten heute für dich ganz persönlich?
Leidenschaft, vielleicht auch Auszeit vom Alltag, aber auch irgendwie unfassbar großer Bestandteil einfach meines Lebens. Ich kann mir das Leben nicht mehr ohne die Pferde vorstellen.
Ja, das ist irgendwie eine Leidenschaft, die man gerne hat, finde ich.
Ja, das ist, also es ist wirklich, wenn man so drüber nachdenkt, was wäre ich ohne Pferd? Auf jeden Fall nicht der Mensch, der ich heute bin. Also ich habe so, so viel über den Reitsport gelernt, viele Dinge, die mich geprägt haben, einfach in der Person, die ich heute bin, wo ich gar nicht weiß, wo das hingegangen wäre, wenn ich diesen Reitsport mit Höhen und Tiefen nicht gehabt hätte.
Ja, das ist manchmal eine entscheidende Frage. Was wäre eigentlich gewesen, wenn man nicht mit dem Reiten angefangen hätte? Das ist eine gute Überleitung. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du den Weg zu den Pferden gefunden hast damals und mit dem Reiten angefangen hast? Was hat dich damals so gepackt?
Es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Also meine Eltern haben ein Versicherungsbüro noch immer, aber damals halt auch schon gehabt. Und da kam dieses Thema Sponsoring natürlich auch auf, wie es auch heute eigentlich ja noch so ist. Und ja, dann war ich halt das kleine Mädchen, was mitgenommen wurde. Meine Eltern waren da, wollten Präsenz zeigen und dann war ich halt dabei. Und dann war ich so, ja, geflasht. Und dann gibt's auch noch ein Foto von, da gibt's dann so einen Fuchs und da war irgendwie so gefühlt, meine Mutter sagt immer, das größte Pferd auf dem ganzen Reitturnier. Und ich bin einfach losgestiefelt und habe gesagt, da. Und dann wollte ich das Pferd unbedingt streicheln und war irgendwie total begeistert sofort von diesen Pferden. Aber damals war ich halt noch recht klein und ich weiß, dass ich auch von Erzählungen von meiner Mutter, dass ich dann noch warten musste, weil ich nicht so früh anfangen sollte zu reiten. Und dann wusste ich genau, irgendwann war wohl mal der Satz gefallen, mit 6 Jahren darfst du anfangen. Und dann war ich auch bei irgendeiner Kinderuntersuchung und wusste ganz genau, fragte der Arzt irgendwas und ich habe gesagt, ja. Und in 2 Monaten, da werde ich 6, da darf ich anfangen zu reiten.
Das ist herrlich.
Ja.
Das heißt, deine Eltern waren Sponsoren von einem Reitturnier?
Ja, die haben auf jeden Fall eine Prüfung übernommen und haben da auch Werbung gemacht. Also genau, und darüber kam das eigentlich.
Das ist ja mal wirklich eine ungewöhnliche Geschichte. Cool. Und wie ging es dann weiter? Wann kam das erste eigene Pferd, das erste eigene Pony oder was auch immer?
Das erste eigene Pferd kam, da war ich 13, glaube ich, ungefähr. Ja, meine Eltern haben tatsächlich viel im Reitsport gemacht. Es gab früher die Rheinischen Meisterschaften in Hünxe. Beziehungsweise, ich glaube, davor war es noch das Fohlenchampionat, was über eine Hengststation in Förde ausgetragen wurde. Und da der LVM, ich weiß nicht, das ist Schleichwerbung, aber da halt immer irgendwie Partner war, waren meine Eltern dann mit dabei und ich dann ja irgendwie auch, ne, weil das ja immer schön war. Und darüber sind dann auch immer Kontakte gewachsen, sodass mein erstes Pferd da tatsächlich auch über Kontakte dieser Hengststation irgendwie zu uns gekommen ist. Und ja, da war der Bann dann gebrochen. Also natürlich war es immer, ich war natürlich auch dieses kleine Pferdemädchen wie jedes, was unbedingt ein Pferd haben wollte. Aber meine Eltern waren damals erstmal noch skeptisch, diese Frage, bleibt derjenige denn dran? Und dann war es halt auch wirklich so, dass meine Eltern gesagt haben, es gibt kein Pony, weil dann hängt das Herz da wieder dran, dann ist die Ponyzeit zu Ende, dann geht es im Sport irgendwie weiter, 2 Pferde halten werden wir nicht. Ne, da war dann von meinen Eltern auch schon der Weg irgendwie ganz klar, es wird jetzt nicht hier erstmal ein Pony gekauft und mit 16 kaufen wir dann ein Pferd und dann haben wir plötzlich beides, weil das Kind dann mit großen Kulleraugen da steht und sagt, nee, das Pony kann ich jetzt aber nicht fair abgeben. Ne? Genau, und da, ich bin ja nicht groß gewesen eigentlich, dachte ich immer, aber ich glaube, damals war ich relativ groß, sodass dann gesagt wurde halt auch, ja, du kannst auch auf ein Großpferd reiten. Ja.
Und dann kam das erste Großpferd, das erste eigene.
Da kam das erste Großpferd, das erste eigene. Ja,
wann war das damals?
Ravenna. Ravenna kam aus dem Emsland. Ich muss da gerade drüber schmunzeln, weil mein Anhänger ist 20 Jahre alt und dieser, ja, im Grunde kam vor 20 Jahren mit diesem Anhänger. Also es wurde dann irgendwie gefolgt, alles angeschafft. Meine Eltern waren so, nee, Anhänger brauchen wir auch. Wenn Pferd, dann auch Anhänger. Ja, und da kam vor 20 Jahren das erste Pferd. Braun. Also da bin ich der Linie immer treu geblieben. Und ja. Da war ich dann auch ganz stolz, dann Pferdebesitzerin sein zu dürfen.
Ja, und deine Eltern waren wirklich weise oder sind weise, ne? Das Pferd direkt und dann Anhänger, der auch so lange hält, fantastisch.
Ja.
Ja, und ich kenne dich ja schon einige Jahre aus der Buschszene und immer mit der Püppi. Erzähl doch mal was zu der Püppi. Wie kam sie in dein Leben und welches Pferd ist sie für dich? Welchen Stellenwert hat sie?
Ja. Die Püppi kam in mein Leben eigentlich an so einem kleinen, ich sag mal, Wendepunkt. Also ich habe Vielseitigkeit geritten, darüber kannten wir uns ja eigentlich dann auch so ein bisschen. Und ich habe den Sprung in die internationale Vielseitigkeitsszenerie gewagt und habe da auch ja ein paar Platzierungen gehabt, aber mich ehrlicherweise da nie so wohl gefühlt, weil für mich war das ganz komisch und ich konnte das auch gar nicht so einordnen oder mich auch sagen, heutzutage sagt man, man ist vielleicht auch stolz, dass man mit solchen Leuten auf dem Abreiteplatz ist, aber ich habe mich damals umgeguckt, habe gedacht, ja gut, hier reitet Ingrid Klimke, hier reiten namhafte Reiter, was habe ich denn hier verloren? Und da habe ich doch oft mit mir gehadert und irgendwann diesen finanziellen Druck auch nicht mehr so ganz standgehalten und hatte sehr viel Freude an der Jungpferdeausbildung, sodass ich damals den ganz, ganz schweren Schritt gewagt habe und habe mein altes Pferd verkauft, um nochmal wieder von klein anzufangen. Kleiner Spoiler, damals habe ich gesagt, ich würde nie wieder international Vielseitigkeit reiten, weil ich das gar nicht möchte. Ja, aber es ist ja, dann geht man doch irgendwie seinen Weg. Und die Püppi kam eigentlich über eine Freundin, also wie das halt so ist, ne, wenn man ein Pferd verkauft, mir war klar, ich möchte niemals aufhören zu reiten. Und dieser Schritt, das Pferd zu verkaufen, hat mich so unglaublich viel Kraft gekostet. Ich habe sehr, sehr viel geweint. Aber ich wusste auch, dass es ein bisschen dieser vernünftige Schritt ist. Und wenn man älter wird, auch wenn wir vielleicht alle ein gewisses Pferdemädchen in uns haben, muss man manchmal auch Entscheidungen treffen, die vernünftig sind und die nicht immer eine Herzensentscheidung sind. Und da habe ich meine Dreamy damals verkauft. Und während dieses Verkaufsprozesses war es aber auch irgendwie so, dass man natürlich auch so ein bisschen guckt, ich möchte ja nicht ohne Pferd bleiben. Und dann guckt man auch mal auf den Markt. Es gab halt Kunden für mein Pferd. mein damaliges. Und dann habe ich geguckt, was könnte denn Nachfolgepferd werden? Und dann kam eins zum anderen und da habe ich über eine Freundin die Pippi bekommen, weil die Pippi eigentlich für meine Freundin viel zu klein geblieben ist. Das war eigentlich mein großes Glück und die sollte damals angeritten werden. Und da ich das schon immer gerne gemacht habe, kam dieser Kontakt dann auch zu meiner Freundin immer, das Pferd ist für mich zu klein. Wenn ich dir die in den Stall stellen würde, würdest du mir die anreiten? Ja, dann habe ich gesagt, natürlich will ich das machen. Und dann kam die kleine Pippi zu mir. Und dann liefen die beiden Pferde tatsächlich noch eine Zeit parallel. Und dann war aber irgendwie für mich auch ganz schnell klar, diese kleine Pippi, die immer das verkörpert hat, was ich mir irgendwie als Folgepferd vorgestellt habe. Ich wollte immer einen Holsteiner haben. Sie war ein Holsteiner. Sie war klein. Also ganz anders als das andere Pferd davor. Die war ja fast 1,80. Hätte ich niemals zugegeben, aber ich wollte weg von dieser Größe. Und die kleine Pippi mit ihren 1,60, 1,62 war irgendwie genau das, was ich mir dann so vorgestellt habe. Verschmust, das war das vorherige Pferd auch nicht. Obwohl ich damals, ich will da gar nicht drüber reden, ich habe immer gedacht, das wäre mein Herzenspferd. Aber ich glaube, mit dieser Aussage muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Man denkt ja immer, once in a lifetime horse, aber es ist dann doch irgendwie, wenn du mich heute fragen würdest, glaube ich, dass Pippi da viel näher rankommt, als die Dreamies eigentlich gekommen ist. Ja.
Also schon eine ganz besondere kleine Stute mit einem großen Herz.
Das ist sie, ja.
Ja, was ist so, was sie von Anfang an in dir ausgelöst hat, die Pippi, dieses besondere Gefühl? Du sagtest ja, Holsteiner, kleines Pferdchen, Jungpferd, was du wieder ausbilden kannst. Gibt's irgendwas darüber hinaus, was sie wirklich auch zu deiner Pippi hat werden lassen?
Ja, wirklich ihre Art. Also ich habe das am Anfang gar nicht so wahrgenommen, aber die ist wirklich total auf mich fokussiert. Also wenn ich einen Parcours abgehe, dann guckt die mir hinterher. Das ist mir nie so aufgefallen. Aber wenn man dann doch von anderen darauf hingewiesen wird, dann weiß man irgendwie, dass das doch auch was ganz Besonderes ist. Und irgendwie war mit Pippi vieles leicht. Also auch wenn man immer mal Höhen und Tiefen hat, das hat man einfach im Reitsport. Und jeder, der sagt, das gibt es nicht, das glaube ich ihm nicht. Aber die Pippi, die war immer, die ist so liebevoll. Manchmal ist die, glaube ich, auch fast ein Pferd gefangen in einem Körper von einem Hund. Also die ist einfach, ja, diese braunen Augen, wenn sie mich angucken und diese liebevolle Art, die hat mich nicht mehr losgelassen.
Und die guckt dir hinterher, wenn du den Parcours abgehst? Sowas habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ja wirklich das Allerliebste.
Die weiß tatsächlich immer, wo ich bin. Also selbst wenn die in der Halle gerade jemand festhält, weil ich sage, ich muss noch mal eben auf Toilette, die hat immer ein Ohr, wo ist sie hingegangen, ne? Aber da kommt sie wieder, dann ist ja alles gut. Also sie ist da schon irgendwie fokussiert auf mich, ja.
Toll, toll. Wenn du so an eure gemeinsame Zeit zurückdenkst, wie lange hast du sie jetzt? Wie lange reitest du sie?
Ich habe sie seit 2020, 2021, also so Ende 2020 kam sie und dann ist sie Anfang 2021 mein Pferd geworden. Und genau, ich habe sie selber angeritten. Und dann sind es jetzt auch schon, wenn man mal so überlegt, tatsächlich 5 Jahre, ja.
Ja, die Zeit vergeht schnell. Was würdest du sagen, war euer schönster oder größter sportlicher Moment, den ihr zusammen hattet?
Ich glaube, der dritte Platz in Hamm in der Intro mit auch wirklich größerer Konkurrenz, wo ich beste Deutsche war, zwischen ja wirklich Olympiareitern. Sarah Algotson-Ost hat halt damals gewonnen. Das war schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du hattest ja einleitend vorhin gesagt, du wolltest eigentlich international nicht mehr reiten. Und das war dann doch wieder internationale Vielseitigkeit am Ende unter den ganzen Profis, ne?
Ja, irgendwann, also ich habe halt gedacht, ja, dann reite ich halt ländlich A und L. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man dann irgendwann doch an diesem Punkt ist, dass man erfolgreich ist in A und dann vielleicht auch mal eine Geländepferde L oder so geritten hat und dann doch irgendwie dieser Step Richtung international da ist, dann muss ich halt ehrlich sagen, hat er doch gereizt. Also auch wenn ich es damals wahrscheinlich total abgestritten hätte und gesagt hätte, nein, niemals mache ich das nochmal. Es war dann doch irgendwie verlockend, ja.
Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Und was würdest du sagen, hat dir dieser Moment über euch als Team gezeigt?
Boah, dass wir schon besonders sind als Team gut funktionieren und dass wir zusammen total viel schaffen können.
Ja. Ja. Ja, schön. Du hattest eben gesagt, du hast damals die Dreamies verkauft und es ist dir sehr schwer gefallen. Und deine Eltern wollten ja sogar damals vermeiden, keinen Pony, damit genau solche Momente nicht entstehen. Du warst zu erwachsen und es war eine andere Situation. Ja. Und trotzdem weint natürlich das Herz. Und trotzdem ist es ja eine absolute Bestätigung, dass das eine gute Entscheidung war, wenn ich gerade höre, was du alles zu Pippi schilderst und vielleicht auch ermutigend für andere, die vor so einer Entscheidung stehen. Was würdest du da den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, rückblickend auf diese ganze Szenerie?
Also ich glaube halt immer, man glaubt ja immer, dass es dem Pferd nur bei einem selber gut gehen kann, was eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, vollkommener Quatsch ist. Natürlich hat man eine Bindung und natürlich ist auch ein Pferd irgendwo ein Familienmitglied für uns. Wir haben letzte Tage dann noch drüber gesprochen, im Freundeskreis, wo ich gesagt habe, nee, ich kann das Pferd jetzt nicht nochmal verkaufen. Also rein objektiv gesehen sagen welche, die mit dem Reitsport nichts zu tun haben, du hast eine Marktsteigerung, du musst es wieder abgeben, so ungefähr. Aber das ist im Reitsport ja auch eine ganz andere Sache und darum ging es mir am Ende des Tages überhaupt nicht bei diesem Verkauf. Aber es sind halt diese Sachen, ich habe international geritten, ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Dann war so dieser Step, okay, dann reite ich wieder national. Ja gut, da war ich aber dann immer vorne mit dabei. Das hat irgendwie auch keinen Spaß gemacht, weil die Herausforderung dann gefehlt hat.
Ja, langweilig, immer vorne mit dabei zu sein, ne?
Das hört sich ja arrogant an, wenn man es irgendwie so sagt. Aber ne, man möchte ja schon Ziele haben, die man auch erreichen kann und setzt sich Ziele. Und da muss man halt irgendwie so ein bisschen gucken, wie man damit umgeht. Und irgendwie war dann doch auch klar, ich meine, wir haben Genie damals gekauft, da war sie auch so 1,65 und es hätte, glaube ich, keiner gedacht, dreijährig, dass sie dann doch nochmal so groß wird. Aber es gab dann halt auch doch, musste ich immer wieder merken, auch in der dressurmäßigen Arbeit, es gab dann halt doch irgendwie Punkte, wo wir halt als Team auch nicht so gut funktioniert haben, weil ich vielleicht ein bisschen zu klein war und das, man will ja immer doch nach dem nächsten Schritt greifen und versucht ja immer weiterzukommen und weiterzukommen. Und irgendwie habe ich doch immer mal zwischendurch gezweifelt, ob dieses Pferd das Richtige für mich ist. Ich habe so viele tolle Momente gehabt mit diesem Pferd und die hat mir meine Träume wahr werden lassen. Aber ich habe doch irgendwann gemerkt, dass es eben vielleicht nicht das Herzenspferd ist, was ich immer gedacht habe, weil das auch so über die Medien war, so jeder hatte sein Herzenspferd und ich hatte natürlich auch mein Herzenspferd, aber bin dann öfter mal ans Zweifeln gekommen. Und habe dann wirklich die Entscheidung getroffen, auch wirklich rein aus Vernunft, weil in diesem, ja, ich habe meinen Mann kennengelernt und irgendwann war es so, in diesem Pferd hat alles gesteckt, was ich habe, jedes Geld. Und es war irgendwie so, ja, aber für die Zukunft möchte man ja auch mal vielleicht noch ein bisschen Geld haben. Und da war dann diese Vernunftsentscheidung doch, dass man irgendwann vielleicht einfach nochmal wieder klein anfängt, weil mir das viel Spaß gemacht hat, wirklich diese Jungpferdeausbildung, wie ich den Weg mit Pippi gegangen bin, bin ich ihn damals auch mit Dreamy gegangen. Und man wird nicht jünger. Deswegen habe ich damals gedacht, ich möchte das nochmal machen und habe dann wirklich, ich sag mal, diese doch folgenschwere Entscheidung für mich getroffen, weil es war wirklich hart und ich habe wirklich gelitten. Ich habe so viel geweint, weil ich halt doch ein Stück von mir auch abgegeben habe.
Ja, ich kenne das. Ich hatte einen Pony. Ein Haflinger-Pony und ich habe es damals verkauft, um auf Großpferd umzusteigen. Und das war echt hart, wie der da auf den Hänger geführt wurde. Ich glaube, ich habe 2, 3, 4 Stunden geweint. Aber am Ende auch da, ich sage, es war die richtige Entscheidung, wenn man ein Stück weiterkommen will und auch einfach Lust hat, da sich mit seinem sportlichen Partner zu entwickeln.
Ja, da muss man halt, das ist vielleicht so ein bisschen auch wie Beziehungen im Leben. Ne? Man hat vielleicht Freunde, die man verliert durch gewisse Sachen oder auch Partner. Und am Ende war es auch mein Partner, den ich verloren habe, mein Partner Pferd. Aber es stand heute, sage ich halt, es war gut so, wie es war, weil sonst wäre die Pippi nicht in mein Leben gekommen.
Ja, definitiv, definitiv. Sabrina, es gibt im Reitsport diese Momente, wo technisch oder mental plötzlich dieses Klick da ist. Es macht plötzlich Knick, Klick, Knick, Klick. Und danach fühlt sich alles anders an. Gibt es so einen Moment bei dir, wo es auf einmal Klick gemacht hat?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Den hat man, glaube ich, immer mal wieder. Und ich musste letzte Tage schmunzeln. Du hast doch einen Instagram-Post losgelassen, wo du geschrieben hattest, mit diesem, ich habe immer den einen Fehler. Und ich hatte das auch. Und mein Papa hat schon immer die Augen verdreht und hat gesagt, mach doch nicht schon wieder, den hast du um. Und hinterher hast du den um. Ne, das ist so ein bisschen diese, ja, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und das war wirklich auch, ich hatte immer einen Mumm und ich wusste auch immer welchen. Und dann war es wirklich irgendwie so, dass man das auch mal umgesetzt hat und gesagt hat, okay, ich reite da jetzt mal ganz unbefangen rein und mach mir gar keinen Gedanken, welchen ich um habe, sondern ich reite einfach wie im Training und will Spaß haben. Und plötzlich hatte ich diesen einen nicht um. Und es hat irgendwie so sich so leicht angefühlt. Und dann war es so, hä? Und dann klappt es beim nächsten Mal wieder. Ne? Also ich glaube, also diesen Punkt, wo es plötzlich Klick gemacht hat und sich dieses, was vorher so schwer war, plötzlich so leicht anfühlt, das hat man, glaube ich, oft im Reitsport.
Ja, das glaube ich auch. Und meistens ist es so, dass das, was man dann erkannt hat, bleibt. Das ist das Schöne. Ne? Es macht auf einmal, dann ist das aber auch dauerhaft da.
Ja.
Spannend finde ich, dass du zu meinem Thema von wegen, ich habe immer einen um im Parcours noch einen draufsetzt und sogar noch sagen konntest, welchen Sprung du um hattest.
Ja.
Das ist schon...
Der steht leicht bergauf. Nee, den habe ich bestimmt um. Ja, zack, bumm.
Großartig. Aber da nochmal nachgefragt, Sabrina, weil ich das äußerst spannend finde. Wie bist du da drauf gekommen, dann für dich zu sagen, ich gehe da jetzt mit mehr Leichtigkeit rein? Was genau war das, was das ausgelöst hat und wie hast du das gemacht? Dass vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer sich da einfach den Tipp mitnehmen können.
Ich glaube, ich habe versucht, tatsächlich mehr das Gefühl aus dem Training mitzunehmen, weil im Training hatte ich ja auch nicht diesen einen Sprung, den ich immer um hatte, sondern da war es einfach leichter. Und dann versucht man sich dieses Bild wieder vor Augen zu führen oder dieses Gefühl hervorzuholen, wie hat sich das angefühlt im Training? Und dann setze ich das auf ein Turnier um und dann ist es auch die Leichtigkeit auf dem Turnier. Ja.
Naja, und machst du da speziell auf dem Turnier oder vor dem Turnier etwas, um dann so diese Leichtigkeit quasi zu verkörpern oder zu verinnerlichen?
Also heutzutage nach diesem Coaching, was wir mal zusammen auch hatten oder nach dieser Coaching-Arbeit, die wir zusammen hatten, habe ich gelernt, meine mentale Stärke aufzubauen und wirklich mir dann auch vorzustellen, wie ich den Parcours reite, damit ich mir den Parcours merken kann und damit ich wirklich dieses, ne, wenn ich immer an einem Sprung hängen bleibe, dann gehe ich da vielleicht nochmal hin und gucke mir den an, warum bleibe ich da hängen? Weil wenn ich, also es ist jetzt wahrscheinlich sehr auf die Vielseitigkeit bezogen, aber wenn ich im Gelände einen Sprung habe, mit dem ich so sehr hader, dann ist es wahrscheinlich, dass ich da auch irgendwie ein Problem habe. Und wenn ich es schaffe, mir vorzustellen, dass ich diesen Sprung überwinde, dann reite ich da auch so gegen, dass ich es schaffen kann, dass ich den überwinde. Aber das ist diese Bilder im Kopf zu erzeugen und wirklich das durchzureiten und dieses Gefühl oder diese Vorstellungskraft zu haben, dass man das kann und dass man diesen Parcours überwindet, der hat mir schon oft geholfen, ja.
Ja, klasse. Und wir sind ja schon bei, wo hat's Klick gemacht und so weiter. Gibt es noch einen weiteren sportlichen Entwicklungsschritt in den letzten Jahren, der für dich extrem wichtig war, wo du sagst, jo, das war wirklich nochmal Next Level?
Ja, eigentlich unser Coaching. Also, weil ich bin leider nicht so ein Bauchmensch, ich bin ein Kopfmensch. Ich mache mir dann sehr, sehr viele Gedanken. Und wirklich da Tools zu finden, wie ich dieses Kopfkino ausschalte, das hat mich echt nochmal weitergebracht. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem. Also ich bin jemand, der kann im Unterricht super gehorchen. Ich kann wirklich umsetzen, was der Trainer mir sagt, aber ich fühle dann teilweise nicht, sondern ich bin einfach die Marionette, die funktioniert. Und wenn ich das alleine umsetzen will, kann ich das nicht. Und darüber, über dieses Mentalcoaching und auch den Wechsel bei einem Trainer, habe ich gelernt, mehr zu fühlen und wirklich zu versuchen, den Kopf auszuschalten und mich wirklich einzulassen auf diesen Moment und nicht immer mit dem Kopf dabei zu sein und alles zerdenken zu wollen. Ne? Also ich habe das jetzt in der Wechselarbeit für die Dressur wieder mal. Der Linkswechsel klappt bei uns nicht so gut und da merke ich immer wieder, es bin ich, ne? Weil ich immer wieder, ich weiß, der kommt jetzt gleich und dann will ich alles richtig machen, alles aufsaugen, was mein Trainer mal dazu gesagt hat oder meine Trainerin besser gesagt. Und dann will ich alles, was sie mal gesagt hat, will ich umsetzen. Aber dabei bin ich viel zu verkrampft, statt diese Lockerheit und Leichtigkeit damit einzubringen. Der Rechtswechsel ist kein Problem, aber das mit nach links zu nehmen, schaffe ich irgendwie nicht. Wir bleiben dran.
Ja, berichte mal, wie es weiterhin klappt. Das ist spannend, ja. Ja, wir hatten das vorhin schon mal ein bisschen, aber ich will noch mal nachfragen. Es gibt ja so diese Phasen im Reiterleben, wo man wirklich denkt, boah, Ich häng's an Nagel. Ich meine, Reiten ist irgendwo eine Lebenseinstellung. Mit ist schön, ohne geht's nicht, ohne ist blöd oder doch ohne. Hast du mal alles in Frage gestellt, Sabrina? Gab's solche Momente?
Ja, definitiv. Ich glaube nicht nur einmal. Also die Momente gab's öfters. Schlussendlich bin ich aber immer wieder zu diesen Momenten hingekommen. Ich bin nicht der Freizeitreiter, der ausreiten geht. Ich brauche halt dann doch wieder dieses Ziel, wo ich drauf hinarbeite und vielleicht dann auch doch diesen Druck, dass man irgendwo liefern möchte oder dass man irgendwie weiß, dieses Ziel kommt näher, diese Prüfungssituation kommt näher. Und ich glaube deswegen, also nach dem Verkauf von Dreamy bin ich deswegen auch wieder dahin gekommen, wo ich jetzt war, wo ich ja nie hin wollte. Ne? Was aber ja, damals war ich an diesem Punkt, ich will das alles nicht mehr, mir ist das zu viel. Und da habe ich so sehr an mir gezweifelt, weil ich halt auch da immer wieder, da habe ich noch nicht über Mentaltraining nachgedacht. Und da bin ich immer wieder an diesen Punkt des Scheiterns gekommen und habe immer wieder gedacht, ich bin auch nicht gut genug für dieses Pferd. Dieses Pferd ist gut, aber ich bin der hindernde Punkt. Und sich das einzugestehen war irgendwie schwer, aber es hat halt doch auch immer wieder dahin geführt, weil ich halt, sobald ich alle Leute um mich herum auf dem Abreiteplatz gesehen habe, die wieder Rang und Namen hatten, habe ich die Luft angehalten und habe gedacht, ich kann das nicht. Und dann bin ich meine Zeitdressuren geritten, so schnell wie möglich da durch, Hauptsache schnell fertig. Ja, und dann war wirklich dieses, ich kann das alles so nicht mehr, ich will auch nicht mehr international reiten, ich höre auf damit, ja.
Und dann hast du ja im Grunde einen Gang zurückgeschaltet und nochmal von vorne angefangen, Jungpferdeausbildung hatten wir ja vorhin und jetzt bist du im Grunde wieder in dieser internationalen Szene. Wie geht's dir denn heute damit, wo du das zweite Mal in dieser Szene genau an dem Punkt stehst?
Besser, also es ist anders, aber also anders, weil ich auch mittlerweile zu schätzen weiß, dass es eigentlich etwas ist, wo man stolz drauf sein kann, dass man jetzt am Ende des Tages das zweite Pferd in den internationalen Sport gebracht hat. Und das, also Pippi, da hat nie jemand drauf gesessen, der die beritten hat, bei Dreamy aber genauso wenig. Ich hatte keine Bereiter, ich musste das immer alles irgendwie selber schaffen. Und es ist irgendwie auch schön, dass ich das selber geschafft habe. Natürlich hat da mal eine Freundin drauf gesessen oder weiß ich nicht, Pippi hat auch schon ein paar Kinder durch die Gegend getragen. Das finde ich total schön. Aber es gab halt nie dieses, ich hatte einen Bereiter, der mir geholfen hat, das Ziel zu erreichen, sondern ich habe das doch irgendwie selber geschafft. Und da blicke ich heutzutage anders drauf. Ich sage, da kann ich, glaube ich, stolz auf mich sein.
Wow, das ist ja echt mal eine Weiterentwicklung, die sich sehen lässt, dass du da heute wirklich happy bist und naja, wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht hast mit deiner Pippi.
Ja, hoffentlich.
Du bist ja auch Trainerin, hatte ich im Intro gesagt. Und was ist dir im Umgang mit deinen Reitschülern besonders wichtig? Was bist du für eine Trainerin?
Also im Grunde ist mir sehr, sehr wichtig der korrekte Sitz. Da fängt das irgendwie halt mit an. Dann ist mir der faire Umgang mit dem Pferd sehr, sehr wichtig. Und gerade weil ich vielleicht das auch damals nicht so erfahren habe, das ist mir wichtig, die innere Stärke aufzubauen. Der Reitsport ist nicht immer einfach. Und es ist auch nicht immer schön, Rückschritte zu machen oder auch zu erleben, wie der Neid eigentlich im Reitsport doch auch alltäglich ist. Und ich versuche, jeden irgendwo auch auf seine Art und Weise zu bestärken, weiterzumachen und eine Stärke zu entwickeln. Wir sind alle einzigartig. Jeder von uns ist anders. Jeder hat seine Macken. Aber jeder soll auf seinem Niveau Spaß haben, aber auch nicht immer Druck empfinden oder ja sich irgendwie Angst haben zu zeigen, weil er Angst hat vor schlechten Kommentaren, sondern dass man wirklich glücklich ist mit dem, was man macht im Umgang mit dem Pferd. Und ich glaube, der Ansporn eines jeden ist, dass wir unsere Pferde gesund arbeiten.
Ja, und dieser Aspekt, dass du so stärkenorientiert vorgehst, kann ich nur unterstreichen. Mein persönliches Motto ist da immer wirklich Stärken, Stärken, Schwächen managen. Also das auszubauen, was man gut kann. Ne? Genauso, wenn einer aufs Turnier fährt, Dressur reitet, ja, warum auf die Schwäche gucken, wenn vielleicht die Hinteranwendung nicht super klappt. Wenn aber der Mitteltrab und der Mittelgalopp Bombe ist, dann das noch mehr strahlen lassen. Ne? Das finde ich auch.
Ja, und das ist das ja auch in einer Aufgabe auf dem Turnier. Wenn ich daran hänge, dass sich nicht der Mitteltrab schlecht war, weil mein Pferd angaloppiert ist. Ja, ich kann das nicht mehr löschen. Ich kann dann nur sagen, ich versuche die anderen Sachen gut zu machen, damit ich da meine Stärken noch wieder rausarbeite und dieser kleine Fehler wieder gut gemacht wird. Aber wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, dass da schon ein Fehler war, dann arbeite ich keine weiteren Höhepunkte heraus.
Ja, klar. Und das Thema Stärken herausarbeiten ist ja schon auch Persönlichkeitsentwicklung, mentale Arbeit. Was würdest du an mentaler Arbeit darüber hinaus gern noch betonen wollen, was du mit deinen Schülern da besonders machst?
Ich glaube, dass das Wichtigste wirklich ist, an sich selbst und an das Team zu glauben. Also das Team Reiter und Pferd, das ist es ist nie geradlinig. Ich glaube, im gesamten Leben nicht, aber auch im Reitsport ist nicht. Man sagt ja nicht umsonst 2, 3 Schritte nach vorne und 2 zurück. Aber man muss dranbleiben und auf dem Weg bleiben und auch vertrauen, dass wenn mal was nicht so klappt, dass es irgendwann, dass man trotzdem, dass es Klick macht vielleicht auch.
Ja, da ist ja. Es Klick machen, absolut. Und wir hatten es ja vorhin, ne? Wenn man von außen Personen hat, die wirklich reell an einen glauben, das macht eine ganze Menge.
Das macht ganz, ganz viel, ja. Weil sonst hat man immer das Gefühl, man möchte jemandem was beweisen und man muss niemandem was beweisen. Man muss Spaß haben am Sport. Und ich glaube, dass ich den auch eine ganze Weile verloren habe, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich muss was beweisen. Wenn du vom Turnier kommst und irgendwie weiß jeder schon, wie du warst, und du kriegst schon sofort irgendwie einen Kommentar, obwohl die gar nicht die Leistung gesehen haben. Die haben nur im Internet gesehen das Ergebnis, aus welchem Grund auch immer es dann so ausgefallen ist. Und ja, deswegen, da muss man muss schon viel innere Stärke haben im Reitsport.
Ja. Das würde ich so unterstreichen. Und es gibt ja so diese typischen Schülerinnen, die selber sehr ehrgeizig sind, sich selbst auch unheimlich viel Druck machen. Manchmal kommt auch noch Druck von außen, sei es drum. Und wenn du solchen Schülern nur einen einzigen Gedanken mitgeben dürftest, was würdest du solchen Menschen raten?
Trust the progress. Und vielleicht auch wirklich dieses, warum mache ich das? Warum reite ich? Nicht aus den Augen zu verlieren. Es geht um den Spaß, um die Einheit, Pferd und Reiter, dass man das nicht aus den Augen verliert. Es geht nicht um die Schleife, es geht nicht um den Sieg. Es geht um das Team, um die Partnerschaft Pferd und Reiter.
Ja, absolut. Wir waren ja jetzt schon bei dem Thema, welchen Tipp würdest du einer Schülerin von dir mitgeben? Und im letzten Teil von meinem Podcast geht es immer darum, Mentaltipps an die Hörerinnen und Hörer mitzugeben. Und was wäre denn so dein Mentaltipp, den du an die Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest?
Ja, sich das Gefühl von guten Runden, die man gedreht hat, also im Training oder auf dem Turnier, immer wieder ins Unterbewusstsein holen zu können, sich daran zu erinnern und dann auch wirklich diese Vorstellungskraft, dass auf dem Parcours, den man vor sich hat oder die Dressuraufgabe, wie auch immer, zu projizieren, dass man auch das schafft und dass man dieses Vertrauen und dieses Positive hat und auch, dass man die Anspannung mal loslässt. Also, dass man versucht, tief durchzuatmen, aber auch zu lächeln. Also, ich weiß noch, wie ich irgendwie mal nach unserem Coaching auf dem Turnier war und irgendwie liefen die ersten paar Sprünge gut und ich merkte, wie ich in so einer Wendung lächelte, weil ich gedacht habe, ja, das ist es, es fühlt sich leicht an und so konnte ich auch wunderbar die restlichen Sprünge absolvieren und habe wirklich. Ich sage immer auch meinen Reitschülern, wenn man so total verkrampften Gesichtsausdruck hat und man versucht mal zu lächeln. Also ich kann nicht die Lippen aufeinander pressen und gleichzeitig lächeln. Aber wenn ich lächle, dann lasse ich so viel Anspannung auch mal los. Und das reell zu tun, das lässt auch ganz, ganz viel im Körper los.
Ja, Lächeln macht wirklich eine ganze Menge. Und es ist ja auch gleich ein ganz anderer Ausdruck, wenn man einen dann von außen sieht. Dieses Gefühl mitnehmen in den Parcours, wie würdest du das konkretisieren, dass die Hörerinnen und Hörer genau wissen, wie sie das anwenden können?
Im Zweifel wirklich, dass ich mich mal einmal am Hänger hinsetze und die Augen schließe und mir wirklich den Parcours, den ich ja vorher zu Fuß abgegangen bin oder die Dressuraufgabe, die ich auswendig kenne, dass ich mir wirklich einmal vorstelle, wie ich die auf diesem Turnierplatz gerade reite, also den Parcours, den ich abgegangen bin oder das Gelände, was ich abgegangen bin oder die Dressuraufgabe, die ich auswendig kann. Ich kenne dann die Bedingungen, ich kenne den Turnierplatz und ich stelle mir einmal vor, wie ich das wunderbar durchreite. Ja. Mit dem perfekten Mitteltrapp, mit dem perfekten Parcours, mit dem perfekten Stil, den ich reiten möchte, wie auch immer. Ja.
Cool, ja. Und das, was du eben sagtest, das Gefühl gibst du dann auch noch mit rein, wie es sich anfühlen soll.
Ja.
Jetzt kommt eine ganz spannende Frage, Sabrina. Wenn du voller Zuversicht nach vorne schauen würdest und du wüsstest, es klappt auf jeden Fall und du hättest auch keine Angst zu scheitern, welche eine Sache würdest du beginnen, mutig angehen, weitermachen, ausprobieren? Was wäre das, wenn einfach klar ist, das wird klappen?
Also im Reitsport wäre es wahrscheinlich die nächste 2-Sterne-Reiten, die ich irgendwo finde. Ja, und im Privaten vielleicht. Wenn Geld auch noch keine Rolle spielt, dann würde ich eine Reitschule aufmachen. Dann kann ich den ganzen Tag mit Pferden und Menschen und Reitschülern verbringen.
Da geht mir gerade das Herz auf, wenn du sagst, du würdest eine Reitschule gründen. Wer weiß, ob sich das nicht irgendwann verwirklicht.
Mal gucken.
Wow. Sabrina, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Das ist, glaube ich, wirklich was, was ich im Leben ganz, ganz oft gemerkt habe. Ich glaube, ich, also, wie oft war man irgendwie traurig, weil sich eine Tür geschlossen hat und hat irgendwie gar nicht so gesehen, wie es weitergeht. Und wenn das damals nicht so gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, auch gar nicht in die Vielseitigkeit gekommen. Ja, und wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.
Oder auch zwei.
Oder auch zwei.
Ja. Die letzte Frage ist immer so, dass mein Gast mir eine Frage stellt. Und ich bin ganz gespannt, Sabrina, welche Frage du denn für mich parat hast. Was möchtest du mich
fragen? Ja. Du bist immer sehr positiv. Und wenn ich das so sagen darf, finde ich auch sehr inspirierend. Kommen bei dir auch schon mal Zeiten, wo du zweifelst und oder bist du mental dann immer stark? Also schaffst du es immer wieder, dich da so draus zu arbeiten? Oder gibt es da auch bei dir so richtige Höhen und Tiefen?
Also auch bei mir gibt es selbstverständlich Höhen und Tiefen, das ist ganz klar. Und da weiß ich natürlich auch, wie ich damit umgehe und wie ich mich mental da wieder rausholen kann. Aber auch da gibt es Phasen, da will ich mich manchmal gar nicht rausholen aus solchen Phasen. Da will ich auch einfach mal 2-3 Stunden mich selbst bemitleiden, mich in die Ecke setzen und frustriert sein. Und das muss auch so sein, das darf auch so sein und das soll auch so sein. Allerdings habe ich mit mir wie so einen kleinen Vertrag geschlossen, dass ich solche Phasen maximal ein paar Stunden, wenn nicht sogar weniger, nur zulasse und dann ist wieder gut und dann gehe ich mit einem kühlen Kopf ran und schaue, was ist da eigentlich los, wie komme ich aus der Situation wieder raus, wie kann ich es angehen. Ich hatte zum Beispiel in der letzten Saison mit Kentucky eine Phase, also die Saison war wirklich grandios, die ist gesprungen wie der Teufel, das war der Wahnsinn. Aber es gab 1-2 Turniere, wo ich zu viel wollte und wo sie dann tatsächlich einmal gestoppt hat. Das tut sie äußerst selten. Und da war es wirklich kurz, dass ich gedacht habe, oh, sowas darf nicht passieren. Und dann habe ich aber wirklich schnell gesagt, doch, das darf passieren. Und es ist auch gut so, dass es passiert, weil jetzt kann ich mir das angucken, draus lernen und noch besser werden. Und das habe ich gemacht. Das war gegen Ende der Saison. Und dann war die große Frage, reite ich zum Abschluss der Saison noch ein M2-Sterne? Und ich habe mich dazu entschieden, ich habe auch da, das sind dann so kurze Gedankengänge. Will ich es lieber lassen, damit ja nichts passiert? Oder glaube ich dran und gebe die Chance, dass es gut wird? Und da muss ich gestehen, da hat mein Trainer mir sehr stark geholfen, wieder auch dieser positive Zuspruch. Und dann haben wir gesagt, wir reiten das. Und dann ist es wirklich grandios gelaufen. Sie ist 0 im M2-Sterne gelaufen. Das war ein toller Abschluss. Ich hab in Kauf genommen, dass es schief gehen könnte, aber ich habe dran geglaubt, dass es was wird. Und das vielleicht mal nur so als Bebilderung. Auch ich habe ganz viele innere Gedankengänge, Zweifel etc. Aber ich weiß, wie ich am Ende das wieder in positive Energie wandeln kann.
Ja, und da können wir uns ja alle irgendwie ein Beispiel dran nehmen. Naja, man muss, das denke ich auch im Training. Es ist ja gut, wenn im Training was schief geht, weil dann kann ich daran arbeiten und weiß, was ich besser machen kann. Und so kann halt, man kann immer scheitern. Aber eigentlich muss man wirklich sich viel, viel mehr trauen. Aber ja, ich bin zum Beispiel ja der Kopfmensch. Also ich hätte es wahrscheinlich gelassen, weil ich irgendwie den Gedanken einmal kurz gehabt hätte, lasse ich es lieber? Und dann ist es sofort bei mir, dass ich sage, okay, da war was, warum ich es vielleicht lassen sollte und dann lasse ich es auch besser. So, ja, ist man vielleicht, da muss man mutig sein oder man muss halt immer an sich arbeiten. Das ist ja auch was ich im Mentalcoaching gelernt habe. Ich muss an mir arbeiten wollen, damit ich besser werde und damit ich halt auch diese ganzen Tools umsetzen kann.
Und das ist ja das Schöne, finde ich persönlich, im Reitsport, im Leben, was du vorhin auch gesagt hast, trust the process. Und ich sage auch noch zusätzlich, enjoy the process. Es ist einfach toll, sich immer weiterzuentwickeln, finde ich persönlich, ist das Schönste, was es gibt letzten Endes.
Definitiv, ja.
Liebe Sabrina, ich danke dir sehr herzlich, dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Es war wirklich ein total inspirierendes, spannendes Gespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die kommende Saison und berichte mal, wenn die erste 2 Sterne ansteht.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war sehr schön. Es war aber für mich. Danke.
Vielen lieben Dank.